Es begrüßt Sie, Markus Latong. Die einen haben vermeintlich den Rhythmus im Blut, die anderen schwören Blutrache, recherchieren zu den Verästelungen ihrer Blutsverwandtschaft oder warten im OP-Saal auf eine Blutspende. Die Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt, ist aus unserer Sprache kaum wegzudenken. Als Gleichnis und Projektionsfläche für das Leben, für den Tod, für die Liebe. Mord und Krieg scheinen allgegenwärtig, doch in den kommenden 25 Minuten bei Leben im rbb24 Inforadio wollen wir anders auf das Blut blicken, als medizinisches Mysterium, als Rohstoff für die Filmindustrie und in einigen Ländern als vermeintlicher Indikator für Charaktermerkmale. Aber zunächst ein Blick auf die Blutspenden. Die Blutspendedienste schlagen schon seit geraumer Zeit und in regelmäßigen Abständen immer wieder Alarm. Es gibt zu wenige Spender. Vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Zahl derer, die freiwillig etwas von ihrem Blut abgeben, in Deutschland drastisch abgenommen. Wie sieht die aktuelle Situation in Berlin und Brandenburg aus? Und vor allem, was bewegt Menschen dazu, zu Blutspendern zu werden? Unsere Reporterin Marie-Lou Steinig hat sich im Berliner Einkaufszentrum Alexa auf die Suche nach Antworten begeben.
Dunkelrote Flüssigkeit fließt durch einen durchsichtigen Schlauch. Der helle Beutel füllt sich mit Blut. Ronald Vogts Arm liegt ruhig auf der Lehne, während das Blut abgenommen wird. Er wirkt entspannt. Die Prozedur kennt er seit circa 5 Jahren. Seitdem spendet er alle 3 bis 4 Monate.
Eigentlich wollte ich es schon immer machen, aber man findet ja immer einen Grund, dann nicht dahin zu gehen. Und beim ersten Mal war es genau beim Supermarkt auf dem Parkplatz, so ein Bus. Und da habe ich gesagt, okay, wenn jetzt nicht, dann wann überhaupt? Also rein da in den Bus und dann ab dann habe ich immer gespendet.
Hier im Blutspendezentrum des Deutschen Roten Kreuzes im Alexa geben täglich viele Menschen etwas von ihrem Lebenssaft, ohne bezahlt zu werden. Die Spendenden erhalten lediglich einen Restaurantgutschein für das Einkaufszentrum. Kerstin Schweiger ist Pressesprecherin beim DRK Blutspendedienst Nordost. Dass das Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz kein Honorar abwirft, sei wichtig. An anderen Stellen, wie beim privaten Blutspendedienst HEMA oder im Blutspendezentrum der Charité, erhalten Spendende dagegen eine Aufwandsentschädigung von ca. 20 Euro. Laut Kerstin Schweiger gäbe es auch ohne Bezahlung genug Gründe fürs Spenden. Zum Beispiel, dass man Menschen aus der eigenen Region helfen könne.
Viele kommen auch und sagen, ich möchte gerne was zurückgeben, weil Freunde, Verwandte, Bekannte Blut bekommen haben in der Behandlung von schweren Erkrankungen.
Auch Ronald Vogt kennt es nicht anders.
Das ist eigentlich für mich normal, dass ich da kein Geld für kriege oder will auch nichts haben.
Das erste Mal Blut spenden war für ihn?
Ja, war natürlich erstmal schwierig. Obwohl, Blut sehen kann ich, ist kein Problem. Aber dass man da Blut spendet, in so einem Bus liegt, dann lagen da noch 2, 3 andere, ist natürlich ein bisschen aufregend gewesen. Jetzt ist schon ein bisschen mehr Routine dabei.
Florence Chuvet dagegen gibt im Alexa zum ersten Mal etwas von ihrem eigenen Blut ab. Auch, weil sie zu einer Gruppe gehört, die vom DRK und anderen Blutspendediensten besonders umgarnt wird.
Das war tatsächlich ein Zufall, weil ich den Nachlass von meiner Mutter geregelt habe und dann auf den Geburtsausweis oder Mutterpass, ich weiß nicht, wie der heißt, gekommen bin. Und da habe ich gesehen, dass ich null negativ bin und habe mich erinnert, dass das eine Blutgruppe ist, die immer gerne, wo sie gerne Spender gesucht werden, weil es ja, glaube ich, so eine Universalspender-Blutgruppe ist.
Florence Chuvet ist das unangenehme Gefühl gewohnt, wenn die Kanüle die dünne Haut ihrer Armbeuge durchsticht. Aus gesundheitlichen Gründen wird ihr regelmäßig Blut abgenommen.
Ich habe auch viele in meinem bekannten Familienumfeld, die selbst mal irgendwie eine Blutkonserve gebraucht haben, eine Bluttransfusion. Deshalb weiß ich, wie wichtig das ist, dafür zu sorgen, dass die Blutversorgung aufrechterhalten werden kann in den Krankenhäusern. Ja.
Die Lage auf dem Blutspendemarkt ist kritisch. Immer weniger Menschen gehen Blutspenden. Vor allem beim DRK Blutspendedienst West, der für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland zuständig ist, mangelt es an vorrätigen Blutkonserven. Auch die Blutgruppen mit negativem Rhesusfaktor seien unterrepräsentiert. Im Gebiet des DRK Blutspendedienstes Nordost sei die Versorgungssituation mit Blutspenden im Moment stabil, stellt Kerstin Schweiger fest. Im Jahr 2023 registrierte das DRK in Berlin, Brandenburg und Sachsen mehr als 257.000 Blutspenden. Ferienzeiten, Feiertage oder Zeiten, in denen viele Menschen krank sind, seien jedoch immer problematisch.
Das wird dann im Vorfeld schon in der Planung auch berücksichtigt, sodass wir auch teils Sondertermine einrichten, damit eben immer die entsprechende Anzahl an Blutspenden entnommen werden kann und damit auch die Versorgung gewährleistet ist.
Schon mit einer Blutspende könne man bis zu 3 Schwerkranken oder Verletzten helfen. Aber auch für die spendende Person habe die Blutabnahme Vorteile, sagt Kerstin Schweiger.
Denn man wird ja vor der Blutspende nochmal ärztlich gecheckt und natürlich wird das entnommene Blut, bevor es an die Patienten geht, auch getestet. Das heißt, wenn da also Auffälligkeiten wären, hätte man sofort eine Info und könnte dann mit dem Hausarzt entsprechend drüber sprechen.
Natürlich sei eine Blutspende kein Ersatz für eine medizinische Untersuchung, betont Kerstin Schweiger. Aber schaden würde die Kontrolle nicht. Und nebenbei könne man noch Leben retten.
Die Blutspendedienste suchen weiter nach Spendern. Informationen waren das von Marie Lou Steinig. Verrate mir deine Blutgruppe und ich sage dir, wer du bist. In Ostasien, in Südkorea, Taiwan und vor allem in Japan ist das kein allzu ungewöhnliches Smalltalk-Thema zwischen Bekannten und Fremden. Während in der westlichen Welt klassische Sternzeichen nach wie vor dominieren, sucht man in Japan die Lösungen für das Rätsel des Daseins zum Teil bei A, B, AB, 0 und dem Rhesusfaktor. Ich habe mich mit meiner Kollegin Astrid Korall darüber unterhalten. Sie ist derzeit ARD-Korrespondentin in Tokio und zu Anfang habe ich sie gefragt, ob sie seit ihrer Ankunft in Japan schon nach ihrer Blutgruppe gefragt wurde.
Nee, ich bin noch nicht gefragt worden. Ich habe zwar gehört, dass das ab und an ein Thema hier ist, aber ich persönlich bin es nicht. Und ich muss auch gestehen, ich weiß sie gar nicht. Also ich habe so ein Heft in meinem Portemonnaie. Zwar, das liegt aber derzeit woanders. Und von daher müsste ich da erstmal reingucken, um dann genau zu sagen, welche Blutgruppe ich habe.
Ja, und dieses Blutgruppenhoroskop oder die Blutgruppenastrologie könnte man ja auch sagen. In welchen Situationen begegnet einem das denn in Japan?
Also das begegnet einem in ganz unterschiedlichen Situationen. In Zeitungen und auch beim Fernsehen, da erscheinen regelmäßig Blutgruppenhoroskope. Man kann seine Blutgruppe auch verantwortlich machen, wenn es mal schlecht läuft. Vor einigen Jahren ist hier ein Minister nach nur einer Woche im Amt zum Beispiel nach einem Fauxpas zurückgetreten. Er hat sich dann entschuldigt und er hat sein Verhalten darauf zurückgeführt, dass er ja die Blutgruppe B habe. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt im Internet zum Beispiel nach Schauspielern suche, nach japanischen Schauspielern, dann bekommt man manches Mal auch angezeigt, welche Blutgruppe er oder sie besitzt. So fiktive Figuren wie zum Beispiel Mangas, die werden auch mit einer Blutgruppe ausgestattet. Es gibt sehr viele Bücher zu diesem Thema und auch sehr kuriose Dinge, wie zum Beispiel eine Blutgruppendiät, die also extra auf meine Blutgruppe dann angepasst ist. Nebenbei scheint das auch ein ganz gutes Geschäft zu sein.
Ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Welchen Blutgruppen werden denn welche Charaktereigenschaften zugeschrieben?
Das hängt also ein bisschen auch davon ab, wo man jetzt gerade schaut und wen man fragt. Ich habe mal versucht, so die meisten Überschneidungen rauszusuchen. Und da wird zum Beispiel Menschen mit der Blutgruppe A gesagt, dass sie ehrlich sein, organisiert, geduldig, zurückhaltend und auf Harmonie bedacht. Auf der anderen Seite aber auch anspruchsvoll, perfektionistisch und auch konservativ sind. Und Blutgruppe A, das ist die in Japan am weitesten verbreitet. Und es scheint, ja, würde ich mal so sagen, dass man damit nicht so viel falsch machen kann. Bei der Blutgruppe B, die kommt deutlich weniger vor. Menschen mit diesem Typ, die gelten als sehr kreativ, engagiert, spontan und optimistisch. Aber es gibt halt auch immer die andere Seite. Und bei der Blutgruppe B ist die andere Seite, dass sie als egoistisch, rücksichtslos und leichtsinnig gelten. Dann haben wir noch die Blutgruppe AB. Da hat jemand gesagt, das seien die in Anführungsstrichen komplizierten Exzentriker, also auf der einen Seite gelassen, kontrolliert und rational, aber auch egozentrisch und unverantwortlich. Und zum Schluss noch Blutgruppe 0, haben rund 30% der Japaner, ihnen sagt man nach, dass sie angenehm sind, optimistisch, zielstrebig, besonders gut auch, wenn es darum geht, mit Problemen umzugehen, aber auch eitel und eifersüchtig. Also man sieht, das sind diese 4 Typen, alle haben Vor- und Nachteile. Man muss aber eins, denke ich, nochmal ganz klar betonen, das ist wissenschaftlich überhaupt nicht belegt. Es gibt auch einige Wissenschaftler, die verweisen darauf oder die sagen, das ist Aberglaube und Folklore.
Ja, Aberglaube, du hast es gerade angesprochen. Woher kommen denn eigentlich diese Vorstellungen? Also wie ist man denn überhaupt auf die Idee gekommen, eine wissenschaftliche Diagnostik oder eine medizinische Diagnostik mit Charaktereigenschaften zu verbinden?
Also da müssen wir in der Geschichte ein bisschen zurückgucken. Ende der 1920er Jahre war das nämlich, da hat sich erstmals ein japanischer Psychologe mit diesem Thema befasst und eine Verbindung zwischen bestimmten charakterlichen Zügen der Persönlichkeit eines Menschen und Blutgruppen gezogen. Das war eine zweifelhafte Forschung, die später auch wieder vergessen wurde. Dann war es aber so, dass in den 70er Jahren auf einmal ein Journalist diese in Anführungsstrichen Forschung wieder aufgenommen hat. Dieser Mann hieß Masiko Nomi, der hat einen Ratgeber geschrieben und dieser Ratgeber, der hat hier so viel Popularität erlangt, dass diese Blutgruppendeutung auf einmal eine sehr große Rolle gespielt hat, auch wenn das ebenfalls nicht wissenschaftlich belegt wurde. Ich habe hier mit ein paar japanischen Kollegen auch gesprochen, die haben allerdings auch gesagt, naja, das Thema Blutgruppe, das sei früher vor einigen Jahrzehnten wirklich richtig groß hier gewesen, hat eine sehr große Rolle gespielt. Mittlerweile sei es etwas weniger geworden. Ja, man redet zum Beispiel nur mal drüber bei Partys oder so oder eben auch, was ich sagte, bei der Partnervermittlung. Aber einige junge Leute vor allem wüssten auch gar nicht mehr, welche Blutgruppe sie eigentlich haben.
Gibt es denn in Japan Fälle, in denen Leute diskriminiert wurden, weil sie die falsche Blutgruppe in Anführungsstrichen hatten? Ist dir da etwas bekannt?
Es gab in der Vergangenheit Berichte über eine solche Diskriminierung, also zum Beispiel über Kinder, die angeblich gemobbt wurden wegen ihrer Blutgruppe oder über Menschen, die deswegen oder wegen einer bestimmten Blutgruppe keine Stelle bekommen haben. Es gibt auch einen eigenen Begriff, Burahara heißt der, Blood Type Harassment, also übersetzt die Diskriminierung aufgrund von einer Blutgruppe. Wie umfassend das war und wie weit das heute noch verbreitet ist, das lässt sich schwer sagen. Ich habe darüber auch mit einem Sozialpsychologen gesprochen und der hat gesagt, naja, diese Diskriminierung, es gibt immer diese vielen Berichte oder es gab sie vor allem in der Vergangenheit, aber heute sei das nicht verbreitet.
Soweit unsere Korrespondentin Astrid Korall aus Tokio. Im deutschen Fernsehen wird im Monat so viel gemordet wie in der Realität im ganzen Jahr. So lautete eine Kritik des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, an zu vielen Gewalt- und Tötungsdarstellungen in Filmen und Fernsehserien. Ob man sich diesem Kulturpessimismus anschließen mag oder nicht, obwohl Morde in der realen Welt statistisch gesehen selten sind, steht fest, das Publikum dürstet nach Geschichten, in denen das Blut nur so spritzt. Oder besser gesagt Kunstblut. Die Nachfrage nach dieser Art von Filmrequisite ist weltweit nach wie vor hoch. Und in Berlin gibt es vor allem ein Familienunternehmen, das diese Nachfrage befriedigt. Unser Autor Sebastian Schade hat sich die Produktion des Roten Saftes genauer angeschaut.
Es wird geschlagen, geschossen, gemordet. Film- und Theaterproduktionen sind voller Gewalt. Und das heißt auch voller Kunstblut. Einer der Weltmarktführer in diesem Bereich ist die Kosmetikfirma Kriolan. Gegründet 1945 mit Sitz in Berlin-Gesundbrunnen. Dominik Langer, Enkel des Gründers Arnold Langer, erklärt, dass über 50 Arten Kunstblut im Sortiment sind. In den Produktionshallen zeigt er eine kleine Auswahl.
Von schnell fließend, langsam fließend, von konsistenzgebend, von eher transluzent in der Farbgebung. Hier lesen wir es eigentlich ganz gut. Wir haben hier zum Beispiel ein Wannenblut, das heißt eine Leiche in der Badewanne, schneidet sich die Pulsadern auf. Was brauche ich? Muss die Badewanne füllen. Habe ich ein Wannenblut beispielsweise.
In den Produktionsräumen von Kriolan drehen sich zahlreiche Walzen und ein großdimensionierter Mixer, der die Kosmetikstoffe und Pigmente verarbeitet und in eine gleichmäßige Konsistenz bringt. So erklärt es Abteilungsleiter Lorenz Koch vor einem Fass voller roter Flüssigkeit.
So, dann rühren wir das Blut mal ein bisschen auf, damit die hellen Pigmente hier ein bisschen mehr zum Vorschein kommen. So, ich glaube, das Ergebnis ist ganz gut. Dann holen wir mal den Rührer hier raus. Es ist natürlich jetzt eine ganz normale, wie eine natürliche Blutkonsistenz und das tropft jetzt hier von den Quirl sozusagen ab. Sieht so ein bisschen blutig aus.
Es gibt Kunstblutarten, die sich seit 40 Jahren im Sortiment von Kriolan befinden. Das Unternehmen geht auch auf spezielle Kundenwünsche ein. Ein Auftrag der Berliner Schaubühne ist Geschäftsführer Lange besonders im Gedächtnis geblieben.
Unter anderem haben wir vor, ich glaube, fast 10 Jahren das Treppenblut entwickelt. Schauspielerin sitzt auf der Treppe und es werden von der Treppe 700 Liter Blut jede Veranstaltung runtergekippt. Das Blut muss aber wieder auffangbar sein. Wir wollen es recyceln, wollen nicht jedes Mal neu ordern. Dann müsste es gut waschbar sein. Das heißt, wir müssen es gut vom Boden wegbekommen.
Im Theater wurde historisch meist mit Tierblut gearbeitet. Im Kinofilm hingegen setzten Regisseure von Anfang an auf künstliche Varianten, wie Markus Stiegelegger erklärt. Der Filmwissenschaftler unterrichtet an der Fachhochschule Münster und ist Autor des Buches Terrorkino – Angst, Lust und Körperhorror.
Naja, man muss sagen, dass sowohl echtes als auch künstliches Blut natürlich in der Filmgeschichte von Anfang an in gewisser Weise eine Rolle spielte, weil es ja auch auf der Theaterbühne schon eine Rolle spielte. Und die frühen Filme waren ja teilweise auch quasi abgefilmte Theaterstücke. Also Georges Méliès zum Beispiel, ein Pionier des französischen Films, kam aus dem Varieté und hat dann mit filmischen Mitteln das aufgewertet. Dass eben das Blut selbst eine wichtigere Rolle spielte, war tatsächlich im Übergang zwischen dem Stummfilm zum Tonfilm.
Als sich der Farbfilm in den 1950er Jahren etablierte, griffen viele Regisseure auf knallig rote Blutattrappen zurück. Alfred Hitchcock improvisierte beispielsweise für den Film Psycho mit Ketchup-Plastikflaschen. Sie ließen sich auch für Spritzeffekte mit Kunstblut nutzen. Ausländische und Independent-Produktionen trieben das Spiel weiter, indem sie immer krassere Effekte für Blutfontänen und Verstümmelungen entwarfen. Der Splatterfilm war geboren. Mittlerweile seien diese Methoden im Mainstream normal, so Stiegelegger. Wie zum Beispiel in Kriegsfilmen wie Der Soldat James Ryan. Solch ein Einsatz von Blut wirkt emotional, befriedigt aber noch ein anderes Bedürfnis.
In dem Moment, wo die Zensur sich nach und nach zurückzog und auch in Deutschland zum Beispiel oder in Europa grundsätzlich mehr und mehr Dinge möglich wurden, hat man eben nicht nur im Bereich Gewalt, auch im Bereich Sexualität und so weiter ja wirklich alle möglichen Dinge ausprobiert. Und es gab ein Bedürfnis des Publikums nach Exzess. Und ich nenne das die Neugier auf das Innere des anderen. Das ist etwas, was oft bei Menschen in der Pubertät tatsächlich eine Rolle spielt. Aber das ist durchaus ein Bedürfnis, das eine Neugier stillt, also was passiert eigentlich mit dem Körper?
Einige Special-Effects-Experten für Film- und Theaterproduktionen rühren das Kunstblut aus Lebensmittelfarbe und Sirup heute noch selbst zusammen. Kriolan-Geschäftsführer Dominik Langer erklärt, weshalb sich seine Kunden trotzdem für seine Produkte entscheiden.
Man muss natürlich wissen, wie schaffe ich die Farbe zu erzielen. Und da muss ich natürlich sicherstellen, und das kennt man von Lebensmittelfarben, die gehen irrsinnig schwer aus der Haut. Und gerade wenn man so Hornhautstellen hat, gehen die schön rein. Und da müssen wir darauf achten, oder können wir eben sagen, das geht eher leichter abzuwaschen.
Mittlerweile ist CGI-Blut, das digital am Computer generiert wird, ein Industriestandard. Ein Fortschritt? Der Horrorexperte Markus Stiegelegger.
Der Nachteil ist, dass man durchaus meines Erachtens eine stärkere affektive Wirkung hat bei physisch hergestellten Effekten im Film. Und das ist genau diese Anmutung, dieses ganz Subtile, was also in der Art und Weise, wie eben Kunstblut früher eingesetzt wurde und jetzt, wie die Schauspieler agieren damit.
Trotz Computeranimationen hat Kunstblut weiter seinen Platz im Film. Ob digital oder analog, für Cineasten und Filmemacher gilt, das Blut muss fließen.
Trotz Special Effects, die am Computer generiert werden, die Kunstblutindustrie hat weiterhin volle Auftragsbücher. Der Beitrag von Sebastian Schade. Sie hören die Sendung Leben im rbb24 Inforadio, am Mikrofon Markus Latong. Heute mit unserem Schwerpunkt zum Thema Blut. Wir haben in dieser Sendung schon etwas gelernt über die Lage der Blutspendedienste, Blutgruppenhoroskope und Blutattrappen im Film. Es gibt einen, der sich für unseren roten Körpersaft so sehr interessiert, dass er gleich ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Reinhard Friedel heißt er. Er ist Arzt und hatte früher viele Jahre als Herzchirurg gearbeitet. In seinem 2023 im Goldmann Verlag erschienenen Band Blut, der Fluss des Lebens, blickt er aus vielen Perspektiven auf das Thema. Medizinisch, kulturhistorisch und biografisch. Ich habe mit Reinhard Friedel gesprochen und wollte zuallererst von ihm wissen, ob es eine blutige Episode aus seinem Berufsleben gibt, die er bis heute nicht vergessen hat.
Besonders eindrücklich ist mir in Erinnerung geblieben eine Messerstichverletzung. Der Patient, so etwas ist häufig tödlich, aber der Patient hat das Leben bis in den OP geschafft. Das besonders Faszinierende und auch Gruselige daran war, dass der Griff des Messers, der außen am Brustkorb sichtbar war, so im Takt des Herzens gezuckt hat. So wie ein Sekundenzeiger einer Uhr, die langsam abläuft.
rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplasma, das Blut als ein Organ, als ein flüssiges Gewebe. Das sind noch so ein paar Begriffe, die ja viele aus dem Biologieunterricht noch in Erinnerung haben, wenn es darum geht, zu definieren, was Blut eigentlich ist. Gibt es denn aber populäre Irrtümer, mit denen Sie gerne aufräumen würden?
Gemeinhin gilt ja das Herz als sozusagen die Antriebspumpe von Blut. Es gibt, sagen wir, viele neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, dass das Herz alleine das Blut auf gar keinen Fall antreiben kann. Es gibt andere physikalische Kräfte, die es antreiben, und das muss man verstehen. Das hat auch ganz wichtige Konsequenzen bei zum Beispiel der Therapie des schwachen Herzens. Bei Jahrzehnten hat man versucht, die Herzen anzutreiben und zu befeuern, damit sie mehr Leistung machen, aber das hat zu nichts Gutem geführt, und so versucht man heute, die Blutgefäße weit zu machen und dem Blutfluss seinen eigenen Weg zu erleichtern.
Herr Friedl, Sie haben letztes Jahr Ihr Buch veröffentlicht, Blut, der Fluss des Lebens, und das ist ja schon eine Art Mischung aus biografischen Erinnerungen, aus Ihrem Berufsleben, aber auch aus Ihrer eigenen Kindheit, aus der Familie, dann wissenschaftliche Absätze, die sehr detailliert erklären, was Blut ist, was es mit uns macht, wie es im Körper wirkt und welche Organe damit versorgt werden. Und dann auch haben Sie eine Art kulturhistorische Komponente damit reingebracht und sich mal für verschiedene Epochen, für verschiedene Kulturen angeguckt, welches Verhältnis die Menschen denn zum Blut haben. Da steckt eine ganze Menge mit drin. Warum haben Sie sich denn dazu entschlossen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, als Herzchirurg hatte ich natürlich sehr viel mit der Quelle des Lebens zu tun, wie man so betrachtet. So Herz und Blut sind also wie Wasser und Quelle und bedingen sich gegenseitig. Oder man könnte auch sagen, sie sitzen miteinander auf einer Schaukel und schwingen miteinander.
Das war der Grund, warum Sie sich dann sehr, sehr detailliert auch mit dem Blut befassen wollten für dieses Buch.
Das war der ausschlaggebende Punkt, die Rolle des Blutes im Kreislauf und zusammen mit dem Herzen nochmal neu zu beleuchten und zu hinterfragen. Und war dann aber natürlich auch ein Grund zu gucken, wie war das eigentlich früher, welche Funktionen hat Blut noch. Und Sie haben es ja schon angesprochen, also Blut spielt eine zentrale Rolle in vielen Gesellschaften durch alle Epochen der Menschheit. Und die Membran zwischen Blut und Mystik ist manchmal dünner, als man denkt. Und zum Beispiel Pythagoras, der berühmte Mathematiker und Philosoph im antiken Griechenland, der ja dem gleichschenkligen Dreieck seine Geheimnisse entlockt hat, a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Für den war ebenso sonnenklar, die Seele wird vom Blut genährt. Das hat sich heute bestätigt, weil wenn wir unser individuelles Bewusstsein anschauen, was gemeinhin als Seele bezeichnet wird, und wenn man das medizinisch nachweisen will, dann macht man das heute mit einem Magnetresonanztomographen. Und Sie haben ja sicher, oder auch unsere Hörer haben diese Bilder schon gesehen, diese bunten Bilder des Gehirns, wo Gehirnaktivität dargestellt wird. Aber was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass diese bunten Bilder, das ist keine neuronale Aktivität, das ist kein Strom, der da in uns fließt, sondern das ist Blut. Woher das Blut eigentlich nun weiß, wo es gerade hinströmen muss und wo gerade gedacht wird, wo es gerade gebraucht wird, das ist durchaus ein Rätsel und nicht so ganz klar.
Gibt es denn etwas über Blut, was die Wissenschaft immer noch vor ein Rätsel stellt? Also was wissen wir denn nicht über Blut?
Ja, wir wissen zum Beispiel nicht hundertprozentig, warum es fließt, und es wird nicht nur vom Herzen angetrieben. Und bisher konzentriert sich doch die Medizin auf einzelne Blutwerte. Die Analyse der Gesamtheit aller zigtausend Blutwerte mit Hilfe der künstlichen Intelligenz und dass man anhand der entstandenen Ergebnisse dann Krankheiten neu bewerten kann oder möglicherweise auch schon in ihrem Frühstadium erkennen kann, weitaus früher als heute, oder auch erkennen kann, dass Menschen traumatisiert wurden. Das ist heute noch keine Routine. Da steht die Forschung noch so ganz am Anfang, und ich könnte mir vorstellen, dass dann also in Zukunft man weggeht, nur so einzelne Werte anzugucken wie weiße Blutkörperchen, sondern mithilfe der künstlichen Intelligenz das Gesamtbild, das Gesamtblutbild besser einschätzen kann und auswerten kann.
Das war der Arzt und Autor Reinhard Friedl im Gespräch über Blut und was wir in Zukunft noch darüber lernen können. Ja, und das war es mit dem Magazin Leben im RBB24 Inforadio. Von Ihnen verabschiedet sich Markus Latong.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.